ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hallo, ich bin Christina von Ungarn-Sternberg. Schön, dass ihr reinhört. Dieses Mal schauen wir besonders in die Region Charkiw. Hier hatten im Mai 30.000 russische Soldaten eine Offensive gestartet und sind sehr schnell vorgerückt. Jetzt allerdings stellt sich eher die Frage, ist die Charkiw-Offensive zu einem Desaster für Putin geworden? Ja, sagt Militärexperte Nico Lange, weil Putin mit der Offensive seine Truppen für den weiteren Kriegsverlauf geschwächt hat. Nico Lange ist Analyst bei der Münchner Sicherheitskonferenz und sagt, Russland habe unglaublich hohe Verluste, weil es schlecht ausgebildete Truppen in den Kampf geschickt hat, die teilweise nicht mal in gepanzerten Fahrzeugen unterwegs waren. Jetzt droht ihnen sogar, von ukrainischen Truppen umzingelt und vom Nachschub abgeschnitten zu werden. Wenn ihr selbst eine Frage habt oder was loswerden wollt zum Thema, dann schaut donnerstags um 19.30 Uhr auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Da gibt's unser wöchentliches Ukraine-Update live, genauso wie in der ZDF-Heute-App. Jetzt aber rein in die Analyse von Nico Lange zur Situation in Charkiw.
Die russische Offensive im Gebiet Charkiw über die Grenze hinweg, die ist zum Erliegen gekommen. Und Russland hat Probleme damit, die Kleinstadt Wovschansk, bei der es erst so aussah, als würde Russland die ganz leicht erobern können, diese Stadt jetzt zu erobern. Und es sind russische Truppen jetzt offensichtlich so in Bedrängnis, dass Russland bessere Einheiten, Luftlandeeinheiten dorthin geschickt hat, um die wieder freizukämpfen oder um zumindest die Verbindung zu diesen Einheiten wiederherzustellen. Aber daran sieht man schon, diese Offensive ist nicht besonders weit gekommen und jetzt hat Russland dort große Probleme.
Dazu gibt's direkt eine User-Frage. Auf YouTube fragt jemand, angenommen, die Einkesselung der russischen Truppen gelingt, was ist anschließend am ehesten auch für die übrigen Frontabschnitte zu erwarten? Und hinzufügen möchte ich noch, wir haben im Vorgespräch über das Wort Einkesselung gesprochen. Das verwenden wir ja eigentlich vor allem auch umgangssprachlich für das, was wir da beobachten. Da haben Sie als Experte aber nochmal einen besonderen Blick drauf. Können Sie das nochmal einordnen und natürlich die Frage beantworten, bitte?
Das mache ich gerne. Also das Wort ist richtig und falsch zugleich. Es soll ja einen Zustand beschreiben, in dem Truppen umschlossen sind von gegnerischen Truppen und vom Nachschub und von ihren eigenen Truppen abgeschnitten. Jetzt ist es aber so, dass die Geografie der Ukraine so ist, dass die Ukraine ein sehr großes Land ist. Das ist insbesondere auch im Gebiet Charkiw, wie in vielen Bereichen der Ukraine, vor allen Dingen offenes Gelände gibt, Steppe, keine natürlichen Hindernisse. Also um eine Truppe wirklich einzukesseln, bräuchte man sehr, sehr, sehr viele Soldaten, um da hermetisch einen Kreis zu schließen. Worüber wir reden können, ist, glaube ich, eine Umfassung, also dass Truppen abgeschnitten werden vom Nachschub, dass sie von ihren eigenen Truppen abgeschnitten werden. Und das ist, glaube ich, das, was da gerade in Wovschansk auch passiert und was eine gewisse Anzahl der russischen Truppen in Bedrängnis bringt.
Warum ist denn dieser Ort Wovschansk so wichtig?
Das ist die erste Kleinstadt hinter der Grenze. Also Russland hat ja über die Grenze hinweg unter dem Schutz der westlichen Restriktionen, die Ukrainer durften ja mit westlichen Waffen nicht auf die andere Seite schießen zu diesem Zeitpunkt. Unter diesem Schutz sind die Russen aufmarschiert und sind dann in die Ukraine hinein und haben diese Kleinstadt Wovschansk relativ schnell erreicht. Und Städte wie Wovschansk sind wichtig, weil Russland sich von Ort zu Ort weiter bewegt, um dann jeweils im nächsten Ort die Logistik weiter aufzubauen, Truppen dort aufzustellen, die Eisenbahnlinien dorthin weiterzubringen, den ganzen Nachschub dorthin zu bringen. Russland braucht diese Fortbewegung immer wieder zu neuen logistischen Knotenpunkten, kann nicht über hunderte von Kilometern ohne solche Ortschaften angreifen. Deswegen ist dieser Ort wichtig. Und wenn Russland sich da festsetzt, wäre das natürlich ein Punkt, von dem aus Russland dann die nächsten Schritte gehen könnte ins Gebiet Charkiw hinein.
Wir haben ja die Frage gestellt, ob Putins Charkiw-Offensive ein Desaster ist und auch scheitert. Wie würden Sie diese Frage zum jetzigen Zeitpunkt beantworten?
Die Offensive ist schon gescheitert. Ich glaube nie, dass es nie eine Offensive auf die Stadt Charkiw war. Da gab es ja einige, die sofort gesagt haben, als diese Angriffe losgingen, jetzt ist Charkiw verloren. Das war, glaube ich, nie die wirkliche Gefahr. Aber Russland hat schon versucht, tiefer ins ukrainische Gebiet zu kommen, Charkiw in Reichweite von Artillerie und Raketenartillerie zu bringen, die Ukrainer dort sehr stark unter Druck zu setzen. Und das ist eben nicht gelungen, außer diesem initialen Fortschritt von einigen Kilometern, der ja erfolgen konnte, weil es eben diesen Schutz durch die westlichen Restriktionen noch gab, hat Russland nicht viel erreicht. Und Sie haben die Zahlen genannt, etwa 30.000, 35.000 Truppen. Und man sieht, dass die Verluste bei Kharkiv sehr, sehr hoch sind für die russische Seite. Und wenn man sich die anguckt, was war jetzt der Aufwand? Sehr viele Tote, verwundete russische Soldaten, viel verlorene Technik für ein paar Kilometer Streifen an der Grenze. Das steht in keinem Verhältnis zueinander. Und das hat die Russen auch geschwächt für weitere Angriffsmöglichkeiten. Zumindest hat es viel Zeit gekostet. Also man kann schon sagen, das war ein Desaster.
Eine Frage noch hierzu, bevor wir dann weitergehen und auch einen Ausblick in die Ukraine selbst geben. Ein User fragt, kann es sich Putin politisch leisten, die Offensive abzubrechen? Immerhin wollte man mit ihr eine Pufferzone schaffen.
Es ist häufig so, dass wenn Dinge nicht so richtig funktionieren, dass Putin dann neue Dinge anfängt, dass eine neue Baustelle eröffnet wird, die dann ablenkt von diesem Geschehen. Einige Hinweise schon seit längerem, dass Russland versuchen könnte, im Gebiet Sumy, also weiter westlich, auch über die Grenze hinweg Angriffe zu fahren, dann würde die Aufmerksamkeit dahin gehen. Man muss aber auch sagen, während also die Ukraine es geschafft hat, auch unter Einsatz von Reserven, diese Angriffe im Gebiet Kharkiv jetzt zum Stehen zu bringen und Russland da jetzt in Probleme zu bringen, gehen die Angriffe ja im Osten weiter, bei Chativ-Yar und insbesondere auch in Richtung Pokrovsk. Und da macht Russland langsam weiter Fortschritte. Ich glaube, Putin hat das russische Mediensystem und die russische Diskussion so im Griff, dass er einfach ein anderes Thema setzt und ablenkt von solchen Dingen. Und dann wird eben über etwas anderes gesprochen. Und nur in Bloggerkreisen oder irgendwo im Untergrund beschäftigt man sich dann weiter mit Kharkiv.
Bis es gleich weitergeht mit der Analyse von Nico Lange, habe ich mit meiner Kollegin Alisa Jung in der Ukraine gesprochen. Aktuell ist sie in Odessa. Sie hat viele Menschen interviewt und die leiden unter ständigen Stromausfällen. Was das für den Alltag und das Leben dort bedeutet, fasst sie so zusammen.
Hier in Odessa ist soeben wirklich vor einer Minute das Licht angegangen. Das bedeutet, jetzt haben die Menschen hier in Odessa für eine kurze Zeit wieder Strom. Und so geht das eben den ganzen Tag und im ganzen Land. Es gibt immer mal wieder kurz Strom und dann gibt es aber vor allem für lange Zeit keinen mehr. Und wir waren unterwegs, haben eben gedreht, diese Auswirkungen der Stromausfälle. Ampeln fallen aus. Der Verkehr natürlich, der regelt sich dann irgendwie selbst. Das betrifft also wirklich das ganze Land und eben auch die Hauptstadt. Die ist davon gar nicht ausgenommen. Und dann ist wirklich hier der Sound des Sommers, lautes Generatorendröhnen auf den Straßen, denn die Geschäfte versuchen sich eben mit den Generatoren zu behelfen, wenn dann wieder so ein Stromausfall ist, dass sie eben ein bisschen Strom haben, auch kochen können, einfach da die Menschen ja dann auch verköstigen können. Allerdings in den Wohntürmen, in den ganzen Vororten der Städte in Kiew, einfach in diesen großen Hochhäusern, hat das große Auswirkungen, wenn diese Stromausfälle dann einfach über so viele Stunden am Tag, manchmal bis zu 12 gibt es keinen Strom, passieren. Die Aufzüge, die fahren gar nicht. Das ist natürlich für ältere Menschen, für Frauen auch mit Kindern auch ein Problem. Wie kommen die also aus ihren Wohnungen rein und wieder raus? Das ist auf jeden Fall anstrengend und beschwerlich hier bei 35 Grad. Und in der Wohnung selbst ist es dann also wirklich dunkel. Das bedeutet für die Menschen, sie müssen gut planen, gut vorbereitet sein. Die Lebensmittel im Kühlschrank werden nach kürzester Zeit bei so einer Hitze natürlich schlecht. Das heißt, man steht auch schon mal mitten in der Nacht auf, wurde uns berichtet, um dann in dieser kurzen Stunde Strom einfach zu kochen, für die Kinder zum Beispiel vorzukochen. Man versucht also sein ganzes Leben danach zu richten und danach zu planen. Und das ist wirklich also für die Menschen hier auch eine Situation, die jetzt auch nicht von heute auf morgen gelöst ist. Denn diese Energieinfrastruktur, die in den letzten Wochen so heftig zerstört wurde, die ist, das sagen uns auch immer wieder die Behörden, nicht so einfach wiederherzustellen. Das sind also teilweise sowjetische Bauteile, die da benutzt worden sind. Die muss man sich mehr oder weniger zusammenglauben dann in Europa, um damit irgendwie die Infrastruktur reparieren zu können. Das ist aktuell nicht der Fall, sondern aktuell reden wir wirklich davon, dass die Menschen sowas von 4 bis 6 Stunden teilweise nur über den Tag verteilt den Strom auch wirklich nutzen können.
Alisa, hier ist eine Frage an dich. Wie nimmst du die Stimmung unter den Menschen in der Ukraine wahr?
Na, das jetzt gerade mit den Stromausfällen, das macht allen schon auch wirklich Gedanken. Man kann sich jetzt klar bei 35 Grad kaum vorstellen. Die kalte Jahreszeit ist weit weg. Aber sie wissen ja jetzt schon aus 2 Wintern, was das bedeutet, wenn das hier einfach so weitergeht und sich auch noch sogar verschlimmert mit den Angriffen auf die Energieinfrastruktur. Das heißt, jetzt im heißen Sommer hat man schon Angst vor dem kalten Winter. Und zwar noch mehr, als ich das in den letzten zwei Sommern erlebt habe. Denn wirklich, man merkt, man sieht, man spürt hier einfach die Angriffe der letzten Woche, die haben so für der Wochen und Monate, die haben so viel Zerstörung angerichtet. Also wirklich große Sorge natürlich. Und klar, man schaut jetzt auch auf den NATO-Gipfel und schaut auch, was könnte da vielleicht nochmal an Militärhilfen, auch vielleicht an Sicherheitsgarantien für die Ukraine dabei herumkommen. Also es ist ein sorgenvoller Blick in die Zukunft und natürlich, klar, hofft man sich große Hoffnung, dass die Unterstützung des Westens einfach noch weiter gewährleistet ist, weil ohne die schafft man es einfach nicht. Ohne die sitzen die Menschen hier tatsächlich wirklich einfach im Dunkeln. Und nachts ist es so dunkel, dass man kaum die Hand vor Augen sieht, denn da gibt es in der Regel gar keinen Strom.
Hier schreibt ein User gerade, die Energiewirtschaft der Ukraine wurde durch Russland so weit geschwächt, dass jetzt landesweit in der Ukraine Lastabwerfungen stattfinden. Jetzt ist aber der Bedarf auch geringer, weil Sommer ist. Also der Kommentar des Users hier ist sicherlich auch zutreffend. Alisa, der Krieg dauert immer länger, das heißt, die Zahl der Toten und Verletzten, auch die steigt und auch das ist im Straßenbild zu spüren. Du hast uns berichtet, auch im Vorgespräch, dass du mit Veteranen gesprochen hast. Wie verlaufen diese Gespräche? Was sagen die Männer, die zurück sind von der Front?
Jetzt nach über zwei Jahren Krieg kann man wirklich sagen, im Stadtbild sieht man einfach, es gibt mehr Veteranen mit Verletzungen, die auch wirklich sichtbar sind. Was heißt das? Es gibt einfach junge Männer, denen fehlen Gliedmaßen oder die sind so an der Wirbelsäule oder am Hirn auch verletzt worden, dass sie nicht mehr laufen können, dass sie also im Rollstuhl sitzen. Wer eine Prothese hat, kann sich dabei noch glücklich schätzen, die sind teuer, aber wer im Rollstuhl sitzt, der hat einfach große Probleme. Denn die ukrainischen Städte, die sind auf diese Menschen mit Einschränkungen, mit Behinderungen, in dem Fall im Rollstuhl sitzend, nicht vorbereitet, waren nie darauf vorbereitet und sind es auch jetzt nicht. Das heißt, man stößt hier wirklich immer wieder auf Barrierenstraßen, die man nicht überqueren kann. Die Metro allein kann man auch schon gar nicht benutzen, denn die Rampe in der Metro ist viel zu steil, erzählten uns eben die Menschen, die im Rollstuhl sitzen, die können sie gar nicht benutzen. Das heißt, man ist im alltäglichen Leben, auch in der Hauptstadt in Kiew, auf Hilfe angewiesen, kann das also gar nicht alleine bewältigen. Und auch da, das hat auch wieder mit den Stromausfällen zu tun, wer im Rollstuhl sitzt und in einem großen Hochhaus wohnt, kann man sich vorstellen, der oder die kommt ja dann auch nicht runter, kann den Rollstuhl nicht benutzen, sitzt da also wirklich fest oder verlässt sein Haus und kann 12 Stunden lang einfach nicht mehr zurückkehren. Wir haben auch mit der Stadtverwaltung in Kiew gesprochen, was denn getan wird oder warum auch so wenig getan wird. Und da antwortete man uns, dass die ukrainischen Städte eben schon vor dem Krieg einfach gar nicht gut ausgebaut waren und jetzt im Krieg auch wirklich das meiste Geld Richtung Front fließt und tatsächlich diese Zuschüsse oder diese Finanzierung von jetzt den Städten, um die so umzubauen, das steht wirklich nicht an erster, sondern eher an letzter Stelle.
Weit weg in Astana in Kasachstan hat sich die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit getroffen. Ein loses Staatenbündnis, das sich als Gegengewicht zum Westen versteht. Mit dabei waren unter anderem auch der chinesische Präsident Xi und Russlands Präsident Putin. Unser Russland-Korrespondent Armin Körper berichtet vom Gipfeltreffen in Astana und auch da ging es irgendwie um die Ukraine.
In meinem Teil der Welt hier, für den ich zuständig bin, da hat so ein Gipfel immer zwei Ebenen, zwei Bühne. Eine vor den Kulissen und eine dahinter. Meistens wird vor den Kulissen werden Dinge erzählt, die für uns Beobachter oft ganz, ganz wenig Sinn ergeben. Und erst Wochen später erfahren wir, dass das eigentlich Interessante, nämlich hinter den Kulissen besprochen wurde. Ich habe das Gefühl, hier ist genau so was passiert. Vor den Kulissen hat die Ukraine eigentlich gar keine Rolle gespielt. Präsident Putin war hier, hat die große Bühne genutzt. Er hat das einmal erwähnt, hat wie üblich gesagt, die Amerikaner seien schuld an dem Konflikt und er sei ja jederzeit zu Gesprächen bereit, aber die Ukraine sei es nicht. Punkt, damit war das Thema für ihn erledigt. Der UN-Generalsekretär Guterres war auch hier und das war wirklich ein bizarrer Auftritt. Der kam hierher, sprach irgendwie so Allgemeinplätze über Klimawandel, künstliche Intelligenz, Multilateralismus und hat mal in einem Halbsatz gesagt, die Ukraine brauche Frieden, das war es dann aber. Ich würde aber nicht ausschließen, oder ich sage es anders, ich kann mir nicht vorstellen, dass der dafür hierher gereist ist. Das heißt, es müssen hinter den Kulissen andere Gespräche stattgefunden haben, von denen wir im Moment nichts wissen. Vielleicht werden wir es in den nächsten Wochen erfahren. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass hier durchaus darüber verhandelt wurde, wann, wo und mit wem der nächste Ukraine-Friedensgipfel stattfindet. Denn der soll ja in absehbarer Zeit mit Russland und China stattfinden. Und ich denke, dass hier waren alle entscheidenden Player, die das zu besprechen haben, die waren alle heute hier.
Zurück zur Lage in der Ukraine und zum Militärexperte Nico Lange. Weiten wir den Blick von Charkiw auf andere Regionen, dorthin, wo die russischen Truppen Fortschritte machen und das schon länger.
Es ist schon seit einiger Zeit so, dass im Donbass an der östlichen Front Russland langsam und unter hohen Verlusten, aber dann dort stetig vorankommt. Da gibt es vor allen Dingen zwei Stoßrichtungen im Moment. Das ist die Ortschaft Chassiv-Yar, die für die Ukrainer eigentlich ganz gut zu verteidigen ist, weil sie auf einer Anhöhe liegt, weil sie nach einem kleinen Stadtviertel durch einen Kanal abgesichert ist. Und da hat man gerade gesehen, dass Russland einige Monate gebraucht hat, um über diesen sozusagen ersten Schritt, also das Viertel zu erobern, das auf der östlichen Seite des Kanals liegt, in Chassiv-Yar überhaupt hinwegzukommen. Das, in diesem Stadtviertel scheint Russland jetzt zu sein. Aber wenn man das weiter projiziert, könnte das noch Monate dauern und Russland könnte noch Monate dort hohe Verluste erleiden und die Ukraine noch monatelang Chassiv-Yar nutzen als Verteidigungsstellung. Am Ende ist das Ergebnis dann aber immer, dass diese Städte vollständig zerstört sind und dass Russland ein Stück weiterkommt. Die entscheidende Frage ist, wie hoch sind die Kosten für Russland? Welche Verluste erleidet es? Wie viele gepanzerte Fahrzeuge vor allen Dingen gehen verloren?
Ich möchte gerne eine Frage von unserem User Eduard Kuhnt verbinden mit aktuellen Bildern, die uns erreicht haben. Er sagt oder fragt, es finden ja immer wieder Angriffe auf die ukrainischen Flugfelder statt, teilweise mit schmerzhaften Verlusten. Und da haben uns auch Bilder erreicht von einem aktuellen Angriff vom Wochenende, wo der Militärflugplatz Mirgorod angegriffen wurde. Dabei wurde offenbar mindestens eine ukrainische Sukhoi Su-27 zerstört. 4 bis 5 weitere Flugzeuge wurden unterschiedlich stark beschädigt. Herr Lange, wenn man sich das anguckt, fragt sich Eduard Kuhnt hier, inwieweit wären die F-16 sicher, sobald sie kommen?
Also man muss ganz deutlich sagen, das ist ein Fehler der ukrainischen Seite und so eine Nachlässigkeit darf nicht passieren. Ich finde sogar, sie muss Konsequenzen haben für die Verantwortlichen. Also die Su-27 100 Kilometer von der Front entfernt da so offen stehen zu lassen und sie zum Ziel werden zu lassen für einen Angriff mit russischen Iskander-ballistischen Raketen, die dann auch noch durch eine Drohne ja koordiniert werden und genau treffen. So etwas darf nicht passieren. Da muss man die Dinger schneller wegbewegen. Man muss sie unterirdisch parken. Man muss sie in Hangars bringen, weiter wegbringen von der Front. Das hat die Ukraine ja auch seit Beginn des Krieges mit ihrer Luftwaffe sehr sorgfältig gemacht. Deswegen ja hat sie überhaupt noch Flugzeuge, aber dass so etwas passiert, ist einfach eine Fahrlässigkeit, die man aus meiner Sicht nicht durchgehen lassen darf als ukrainische Führung. Wenn man so mit den F-16 umgeht, wären die natürlich auch nicht sicher. Die muss man nicht immer wieder auf die gleichen Flugfelder bringen, sondern man muss eine dezentrale Bodeninfrastruktur haben, wo sie sozusagen mal hier sind und mal da. Man muss sie besser verstecken und man muss auch Attrappen aufstellen, damit die Russen nicht genau wissen, was passiert. Es gibt ja aufblasbare F-16-Attrappen oder auch aufgemalte F-16, die dann vom Satelliten so aussehen, als würden dort Flugzeuge stehen. Diese Dinge muss man abstellen auf der ukrainischen Seite, weil diese sehr wertvollen Flugzeuge, die kann man nicht auf diese Weise gefährden.
Hier fragt ein User ja namens Jonas, man sieht im Internet immer mehr Videos und Bilder von verletzten russischen Soldaten, die an die Front geschickt werden. Wie schätzen Sie das ein? Sind das Anekdoten oder ist das ein Trend? Das
sind keine Anekdoten, das ist die Wahrheit, das berichten Russen ja auch selbst. Die Verluste sind unbeschreiblich hoch. Es gibt viele Berichte von Soldaten, die sagen, dass aus ihrer Einheit von 600 Leuten zum Beispiel, gibt es gerade wieder Berichte am Ende, noch etwa 25 bis 30 übrig waren nach den Angriffen. Es gibt viele Berichte von russischen Soldaten, manchmal auch welche, die versuchen, sich zu beschweren, zu sagen, ja, wir sind verwundet, wir können nicht mehr, aber wir werden jetzt trotzdem an die Front geworfen. Aber das ist den russischen Offizieren, ist das vollkommen egal. Die Menschen werden verbraucht wie Material Und wenn die tot sind, dann gibt es eben neue. Es gibt für viele russische Angriffe auch überhaupt gar keine Rettungskette. Also die werden nach vorne geschickt, schon in der Erwartung, dass da eh keiner zurückkommt. Und die paar, die zurückkommen, die werden dann mit dem nächsten Angriff eben wieder nach vorne geschickt. Und es gibt ja auch, und auch das ist ja keine Legende, dafür gibt es viele Belege, es gibt ja auch die sogenannten Blockeinheiten, die also hinter der Front die Truppen davon abhalten, dass sie sich rückwärts bewegen oder sich zurückziehen. Also man hat eigentlich nur die Wahl, dass man entweder nach vorne rennt und angreift oder man wird von diesen Blockeinheiten eben zum Angriff gedrängt oder sogar mit Gewalt behandelt oder sogar erschossen. Das ist sehr, sehr primitiv, brutal und frontal und das ist menschenverachtend, wie die Russen mit ihren eigenen Menschen umgehen. Die Ukraine kann auf diese Weise nicht kämpfen. Das stellt auch eine gewisse Ungleichheit her. Wir können uns das häufig nicht vorstellen, weil das nicht unseren Wertemaßstäben entspricht und weil das nicht der russischen Rhetorik entspricht. Aber ich glaube, man muss diese Realitäten, die es sind, muss man ganz klar benennen und muss diese Berichte auch immer wieder verbreiten, um auch den Charakter dieses russischen Regimes und des Krieges, wie er von Russland geführt wird, immer wieder deutlich zu machen.
Dann werfen wir in einer letzten Frage noch den Blick auf Dnipro. Da hat es einen Luftangriff gegeben. Gestern mindestens 5 Zivilisten sind dabei getötet worden und 47 weitere verletzt. Hier sehen wir die Bilder. Es wurden auch zivile Ziele getroffen. Unter anderem haben Trümmerteile auch die Intensivstation eines Kinderkrankenhauses getroffen. Das zeigt, wie verletzlich der Luftraum ist und dass es immer noch an Flugabwehr mangelt. Und dazu eine Frage von Uwe Struppert, auch über YouTube. Warum sind die jetzigen Angriffe schlimmer als die vor einem Jahr, obwohl die Flugabwehr besser ist? Aber sie ist offenbar ja auch immer noch nicht gut, das sagen die Ukrainer ja auch selber.
Die russischen Luftangriffe, kombinierte Angriffe mit Drohnen, Marschflugkörpern, ballistischen Raketen, die waren die ganze Zeit über schön. Das ist ja auch der Grund, warum die Kraftwerke zerstört sind, die Infrastruktur zerstört ist, diese Stromausfälle da sind. Was wir sehr häufig sehen und was möglicherweise systematisch etwas zugenommen hat, obwohl es das die ganze Zeit über gab, ist, dass Raketen ganz gezielt als Terrorwaffen gebraucht werden. Die werden in Städte geschossen. Und wir hatten ja die Fälle, hier war jetzt gerade wieder ein Einkaufszentrum betroffen in Dnipro, Supermärkte, Baumärkte, wenn alle dort sind am Samstag, kennt man ja auch aus eigener Erfahrung, ganz gezielt die Leute zu terrorisieren. Und ich glaube, wir müssen das benennen. Russland unternimmt eine Vertreibungskampagne gegen ukrainische Städte, gegen die Menschen, die da aushalten. Wir haben ja die Bilder aus Odessa gerade gesehen. Menschen, die versuchen, irgendwie ihr Leben weiterzuführen, auch wenn es ständig diese Angriffe gibt. Aber diese Terrorangriffe gegen Wohnhäuser, wahlloser Terror, wo man nicht weiß, ob man morgens aufwacht oder ob ein Verwandter betroffen ist, weil da Raketen, Drohnen in die Häuser fliegen, der Strom, der abgeschaltet ist, das zielt aus russischer Sicht alles darauf ab, dass die Städte leer werden, dass die Menschen dort weggehen, weil es dann einfacher wird, aus russischer Sicht in einiger Zeit diese Städte anzugreifen und zu erobern. Und wenn wir das verhindern wollen, dann müssen wir die Lebensbedingungen der Menschen wieder verbessern. Wir müssen für Strom sorgen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute ihrem Alltag nachgehen können und auch, dass die Wirtschaft da weiterläuft. Weil wenn diese russische Vertreibungskampagne Erfolg hat, dann kommen zu den Geflüchteten, die es gerade schon auf ganz Europa verteilt, aber sehr stark ja auch in Deutschland gibt, noch mehrere Millionen weitere ukrainischer Geflüchteter hinzu.
Soweit die Analyse von Militärexperte Nico Lange. Die ukrainische Armee konnte in der Region Charkiw also Erfolge erzielen und den russischen Vormarsch stoppen. An anderen Frontabschnitten geht der allerdings unvermindert weiter, wie im Osten bei Chassiv-Yar. Doch es könnte noch Monate dauern, bis Russlands Truppen die Stadt einnehmen, so der Experte. Entscheidend für den Kriegsverlauf sei dabei, wie hoch die Kosten für Russland sind, welche Verluste es erleidet, wie viele gepanzerte Fahrzeuge verloren gehen. Wo genau was passiert entlang der Front, das zeigen wir euch jede Woche mit aktuellen verifizierten Bildern und Karten. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Donnerstag um 19.30 Uhr unser Ukraine-Update auf YouTube und ZDF heute. Wir hören uns bald wieder. Tschüss.